Ute, was hast denn du gestern so gemacht am freien Tag?
Gestern war der 1. Mai und ich war erst abends um 8 dann irgendwie mal vor der Tür, weil meine Tochter gestern da war und wir haben irgendwie zwar irgendwie so nur hausfrauliche Sachen gemacht, aber es war total schön. Wir haben zusammen gekocht, wir haben zusammen gebacken. Sie wollte Fanta-Kuchen backen. Sie liebt Fanta-Kuchen. Ich glaube, alle Kinder lieben Fanta-Kuchen. Und wir waren einfach zu Hause rumgehangen, absolut nicht feministische Filme angeschaut über mehr Mädchen und mehr Jungen. Und irgendwie war das total schön, so ein richtiger Mädelstag und Nachmittag und so. Es war richtig schön.
Klingt gut. Und bist du gespannt auf das, was wir jetzt machen?
Ich bin sehr gespannt, weil wir sitzen gar nicht alleine in unserer Kammer heute.
Aha, wer jetzt da ist, das erzählen wir euch gleich.
MWD. Männlich, weiblich, divers. Der Feminismus-Podcast von nordbayern.de. Mit Ute Möller und Franziska Wagenknecht.
Ja, herzlich willkommen alle miteinander, liebe Zuhörerinnen bei MWD, dem feministischen Podcast der Nürnberger Nachrichten. Und wir haben Gäste und die Ute stellt die jetzt mal vor.
Wir haben zwei super Powerfrauen aus der Region da. Wir haben die Tina Langheinrich da, eine Schaffensschwester, die in die Digitalbranche irgendwie so geswitcht ist. Sehr spannend. Und die Alexandra Alex mit Much Manau selbstständig gemacht, noch gar nicht so lange her. Baby. Und im Zollhof, in dem Tech-Inkubator in Nürnberg, die einzige Start-up-Gründerin unter ansonsten nur Männern. Und ja, das wird das Thema sein. Also Selbstständigkeit, Gründen, Familie. Power haben, wie geht das zusammen? Natürlich geht es zusammen, aber wir lassen uns erzählen, wie. Ich würde euch einfach mal bitten, dass ihr euch mal so vorstellt, so kurz und knackig. Tina, fang doch mal an, dass du mal kurz erzählst, wo bist du beruflich gestartet und wo stehst du jetzt?
Beruflich habe ich schon ganz viel gemacht. Ich bin eigentlich Übersetzerin und Dolmetscherin, bin dann nach Frankreich gegangen und habe da meinen Master gemacht im Bereich Tourismus mit dem Schwerpunkt Hotel- und Restaurantmanagement. Bin dann wieder zurückgekommen nach Nürnberg und habe dann in einem großen Konzern ein paar Jahre gearbeitet. Mein Herz hat aber immer für die Gastro geschlagen, weil ich seit ich 16 bin in der Gastronomie gearbeitet habe und habe mich dann 2012 mit einer Freundin mit einem Café selbstständig gemacht, mit den Schaffensschwestern. Die Schaffensschwestern habe ich dann 2 Jahre lang als Café geführt, habe dann zwischendrin ein Kind bekommen, da reden wir, glaube ich, später dann auch noch drüber. Und habe das dann in eine vegane Bäckerei umgewandelt, bin dann umgezogen mit der Bäckerei zu Hildes Backwut, wo ich dann Workplace-Sharing gemacht habe. Also ich habe dann bei ihm in der Backstube einfach meine Cookies gebacken. Die Schaffensschwestern gibt es immer noch. Ich beliefere mehrere Gastronomiebetriebe und Cafés in Nürnberg. Bin aber jetzt seit 2017 bei User Centered Strategy und mache digitale Strategie für Unternehmen.
Mhm. Alexandra?
Ich habe einen ganz anderen Weg. Ich komme eigentlich aus der Agenturbranche. Also ich war Grafikdesigner und bin dann immer mehr in die Beratung, in die Marketingberatung gerutscht, habe dann nebenbei noch Kommunikationswirt gemacht und habe mich immer mit dem Thema Teams und so weiter beschäftigt. Also wie passen die Leute zusammen, wie suche ich für meine Auftraggeber das perfekte interne Team, einerseits vom Stil und von der Gestaltung, andererseits aber auch vom Menschlichen. Also wer passt einfach miteinander und bei wem läuft das Projekt rund und bei wem hapert es einfach und habe mich so dann damit beschäftigt, wie die Leute zusammenpassen, was dieses Bauchgefühl, ob man das irgendwie auch wissenschaftlich berechnen kann, und habe dann Match Manau gegründet und da reden wir dann wahrscheinlich nochmal länger drüber. Und letztes Jahr habe ich jetzt ein Kind bekommen und ist eine ganz spannende Zeit, dieses Gründen. Wann bekommt man mehr Schlaf in der Gründungszeit oder mit einem frischen Baby? Also ja, spannend und aufregend aktuell.
Tina, du hast mal gesagt, du magst eigentlich diese Frage gar nicht. Wie kriegst denn du das unter einen Hut? Deine Familie und deinen Sohn und deine Arbeit?
Ich mag die Frage nicht, weil die meinem Mann auch nicht gestellt wird. Also bei mir war es so, dadurch, dass ich selbstständig war, als ich schwanger war, ich habe dann bis Freitag gearbeitet, habe das Kind am Samstag entbunden und bin Mittwoch wieder in die Arbeit gegangen. Also ist nicht unbedingt empfehlenswert, aber ging damals nicht anders, weil ich ja ein Ladengeschäft hatte. Das konnte ich nicht remote managen. Und mein Mann ist es nie gefragt worden. Und ich habe mir halt dann die Frage auch mal gestellt oder habe dann auch lange mit ihm drüber geredet und habe so gesagt, warum werde eigentlich das nur ich gefragt? Warum hat dich das niemand gefragt? Weil er war dann zu Hause mit dem Kind er konnte remote arbeiten. Aber ihn hat nie jemand gefragt, wie machst du das eigentlich? Wie schaffst du das, Vollzeit arbeiten und hast ein Kind? Und die Frage wird Männern eigentlich nie gestellt. Die wird immer nur der Frau gestellt. Und da frage ich mich, warum?
Was hat dein Mann geantwortet?
Mein Mann hat gesagt, stimmt, eigentlich, warum fragt mich das niemand? Also das hat ihn dann eigentlich gewundert. Und das war, glaube ich, auch der Moment, wo er dann so ein bisschen, ich glaube, ich kriege dann richtig Ärger, wenn ich das jetzt sage, aber ich glaube, das hat ihn so ein bisschen zum Feministen dann auch gemacht. Weil wir dann auch angefangen haben, über diese Themen einfach auch zu sprechen. Und also das ist für mich einfach wichtig. Und ich stelle die Frage Männern auch. Also ich mache das mittlerweile so ein bisschen provokativ. Ja? Wenn dann, wir hatten mal einen Kunden und der ist auch Vater geworden und dann haben wir uns nach 6 Wochen wiedergesehen. Dann habe ich ihm gesagt, schön, dass du wieder da bist, aber so kurz nach der Geburt und hast du eigentlich keine Angst, dass das Kind die Bindung zu dir verliert? Und er guckt mich an mit diesen großen Augen und ich so, naja, jetzt, deine Frau ist ja zu Hause, aber du nicht.
Mhm. Alexandra, wie ist das bei dir? Wie habt ihr das aufgeteilt?
Ich kann Gott sei Dank im Homeoffice arbeiten, das funktioniert echt gut. Mein Mann kann auch viel zu Hause arbeiten. Er arbeitet 4 Tage, ein Tag ist er noch in seiner Selbstständigkeit und wir haben das von Anfang an relativ gut eigentlich abgesprochen. Also es war klar, dass ich weiterarbeite und auch relativ schnell schon wieder eingestiegen bin. Also mein Mitgründer hat Gott sei Dank ganz viel übernehmen können, aber es ging halt trotzdem nicht, dass man jetzt irgendwie 8 Wochen nur da liegt und sein Kind anschaut, sondern man hat halt trotzdem irgendwie die Finanzpläne gemacht und irgendwelche Präsentationen gemacht. Und das geht mit einer Schwiegermutter, die in der Nähe wohnt, also 3/4 Stunde entfernt. Meine Mama kommt samstags ganz oft und fährt da mit dem Flixbus hoch und fährt dann wieder nach München runter. Und die Leute sind einfach da und mein Mann ist da und jeder kann das Kind mal nehmen. Und das ist für mich keine Frage, ob Mann oder Frau, sondern das ist einfach so. Also das hat jeder die gleichen Probleme.
Merkt ihr in eurem Umfeld, dass ihr etwas Besonderes seid mit dieser Haltung? Dass dann auch Frauen oder Männer, also Männer vielleicht eher, oder aber auch Frauen, ist es noch etwas Besonderes, weil für mich ist es eigentlich selbstverständlich, dass ich denke, jede Frau soll das doch bitte, gerade wenn sie ein Umfeld, natürlich braucht man das Umfeld, wie du sagst, mhm. ne? Man braucht vielleicht eine Schwiegermutter oder eine Mutter oder man muss es klar mit seinem Partner besprechen. Deshalb finde ich es auch immer wichtig, dass man es anspricht, weil es auch Bewusstsein schafft, wenn man darüber redet, finde ich. Aber wie waren so die Reaktionen? Also kamen da auch von Frauen manchmal Reaktionen? Wie kannst du nur oder wie?
Also ich muss sagen, mein Umfeld hat sich auch sehr geändert in der letzten Zeit und ich habe wirklich Leute, die genau so sind. Also wir hatten es vorhin, eine Tina Burkhardt, die einfach eine Powerfrau ist mit 3 Kindern und so sind ganz viele in meinem Umkreis, die das als selbstverständlich ansehen und die nicht in diese typischen Rolle verfallen. Wobei, die habe ich auch. Also die sagen, nee, ich möchte am liebsten 10 Jahre zu Hause bleiben und das Kind erziehen und dafür werde ich Mama. Und ich verstehe nicht, warum du nebenbei arbeitest, weil dafür bekommen die kein Kind, um zu arbeiten. Und das ist aber völlig in Ordnung. Also das dürfen die auch so tun, wenn sie das möchten.
Ich denke auch, also das hat schon was damit, ich denke auch, dass jeder das so tun sollte und tun darf, wie er möchte. Ich möchte nur keine Kritik für mein Lebensmodell.
Genau.
Und ich kritisiere Frauen nicht dafür, wenn die sagen, sie möchten zu Hause bleiben. Ja. Ich finde es halt nur schwierig, wenn ich dann in diese Abhängigkeit von meinem Mann rutsche. Mhm. Und da muss ich mir halt vorher Gedanken machen. Also das muss ich mir bewusst machen, dass wenn ich 10 Jahre lang nicht arbeiten gehe, dass das einfach, was das für meine Rente heißt, was das für meine berufliche Zukunft heißt. Und manchmal tue ich mich auch schwer damit, wenn dann gesagt wird, jetzt war ich 8 Jahre zu Hause, ich möchte in meinen alten Job zurück und ich möchte jetzt wieder genau das, also ich möchte dann auf die gleiche Stufe gestellt werden, wie die Personen, die diese 8 Jahre gearbeitet haben, weil das ist einfach nicht so. Also das kann ich auch nicht erwarten. Da muss ich halt dann Abstriche machen. Aber das muss ich mir vorher bewusst machen und wenn ich mir darüber bewusst bin, dann ist das für mich absolut in Ordnung.
Ja, weil ich habe von der Sylvie Vollmann heißt sie, das ist von Edition F, eine Redaktionsleiterin, die hat Single Woman geschrieben und da geht es in dem ganzen Buch darum, dass wir von außen durch die sozialen Erwartungen, durch die sozialen Bilder, die so festgefügt sind, ja auch sehr eingeschränkt sind unter Umständen in unserer eigenen Entwicklungsmöglichkeit, weil wir immer wieder das Gefühl haben, wir müssen dagegen ankämpfen, gegen Bilder, gegen Stereotype. Man muss da, es kostet, kann sehr viel Kraft kosten. Hat euch das Kraft gekostet zu sagen, in eine Tech-Branche zu gehen, ich mache mich da selbstständig, für dich jetzt auch zu sagen, du hast ja viele, Tina, viele berufliche Brüche auch, das ist ja, kostet ja auch Kraft, denke ich mir mal, wenn man sagt, das eine funktioniert vielleicht nicht, vielleicht kannst du es auch nochmal erzählen, wie du so mit so Brüchen umgehst, also man braucht ja schon wahnsinnig Power, um Karriere zu machen, brauchen Frauen noch mehr Power, weil sie mit mehr gesellschaftlichen Stereotypen zu kämpfen haben?
Also ich denke, die Definition von Karriere ist schon mal was, was man sich anschauen muss, weil für mich ist jetzt die Definition meiner Karriere, mir ist wichtig, dass mir meine Arbeit Spaß macht. Natürlich möchte ich damit Geld verdienen, aber für mich steht im Vordergrund einfach, dass mir meine Arbeit Spaß macht, dass ich mich in meiner Arbeit weiterentwickeln kann, dass mich meine Arbeit intellektuell auch fordert. Weil es bringt mir nichts, wenn ich irgendwann auf einem Geschäftsführerposten sitze und dann sitze ich den ganzen Tag in Meetings und was habe ich denn davon? Also das ist nichts, was ich jetzt für mich erstrebenswert halte. Also ich möchte eine bunte, aufregende Arbeit einfach haben. Und deswegen helfen mir da auch die Brüche, weil ich zum Beispiel weiß, wenn jetzt was nicht funktioniert, irgendwie geht's schon wieder weiter. Also ich habe keine Angst vor dem, was jetzt kommen könnte, weil es haben sich immer wieder Türen geöffnet und es ist immer was Gutes daraus geworden. Und man muss das Ganze halt positiv angehen. Man braucht ein gutes Netzwerk, das natürlich da auch mit rein funktioniert. Ich kann das nicht ohne meinen Mann, ich kann das nicht ohne meine Schwiegereltern, ich kann das nicht ohne meinen Vater, meine Stiefmutter. Das geht nicht, das ist mir auch klar, dass ich da großes Glück habe, dass ich damit arbeiten kann. Aber wie gesagt, also vielleicht mal diesen, was andere von mir denken, ein bisschen abstreifen und einfach darauf gucken, was möchte ich denn für mich? Und ich höre nicht mehr drauf, was andere von mir denken. Also das ist mir einfach, da schalte ich ab. Das halte ich von mir fern, weil das macht irgendwann nur noch kaputt.
Du bist eigentlich von der Selbstständigkeit jetzt in die Anstellung, oder?
Ja.
War das ein bewusster Schritt, eine bewusste Entscheidung?
Nein. Also das hat sich so angeboten. Ich glaube, ich könnte das auch selbstständig tun, was ich jetzt bei User-Centered Strategy mache. Könnte ich auch als Beraterin machen, freiberuflich. Aber da macht es Spaß, Kollegen zu haben. Und ich habe das Glück, dass ich so einen super Arbeitgeber habe. Ich bin total flexibel in meiner Arbeit. Also ich arbeite Montag bis Donnerstag. Ich habe aber auch die Zeit, jetzt solche Sachen zu machen wie jetzt mit dem Podcast. Mhm. Das ist meinem Arbeitgeber auch wichtig. Also die geben mir super viele Freiräume und dadurch kann ich zum Beispiel auch mal, wenn ich es untertags nicht schaffe, gewisse Aufgaben zu erledigen, dann setze ich mich halt abends um 9 hin, wenn das Kind schläft und arbeite noch 2 Stunden, aber dafür hatte ich vormittags den Freiraum und das genieße ich sehr und für mich ist es eigentlich kein wirklich großer Unterschied zu meiner Selbstständigkeit, außer dass ich ein schönes Büro habe und super nette Kollegen. Aber ich arbeite so, wie ich vorher auch gearbeitet habe.
Erzähl doch nochmal, warum du raus bist aus deiner Café-Idee.
Das Café war einfach damals, war schwierig für mich, Personal zu finden. Und wie gesagt, ich habe ja mittendrin das Kind bekommen. Und das war dann einfach sehr anstrengend, also dieser Schlafmangel und dann das mit dem Kind organisieren. Und ich habe dann einfach auch gemerkt, dass ich ein bisschen mehr möchte. Und dann hat sich das durch eine glückliche Fügung mit Hildes Backwood ergeben. Dann habe ich bei Hildes Backwood angefangen, seine Facebook-Seite zu managen. Und er fand es ganz toll. Und mir hat es Spaß gemacht, also dieses Thema digitale Kommunikation. Das mache ich auch schon lange. Ich war früher auch bei Couchsurfing super aktiv und habe da so Online-Offline-Communities aufgebaut hier in Nürnberg. Und ich weiß, wie Communities funktionieren. Ich weiß, wie Kommunikation funktioniert. Und dann bin ich eben zu diesem Job reingerutscht, weil ich einen Vortrag bei der Social Media Night gehalten habe über Cookie Dough Divas, so ein Seitenprojekt, das ich mit einer Freundin gemacht habe, wo wir rohen Cookie-Teig verkauft haben und das nur über Facebook ausgesteuert haben. Und da durfte ich einen Vortrag halten, also diesen Case eben vorstellen bei der Social Media Night. Und nach dem dritten Bier standen wir dann da und dann habe ich gesehen, die suchen Social Media Manager. Und dann habe ich...
Hallo,
dann habe ich neben mir mein...
Das war gerade dein Handy.
Das war Handy. Ich habe gar nicht Siri gemacht.
Hallo Tina.
Dann habe ich den, den Peter Mestel, der neben mir stand, habe ich so gefragt, so, ja, was muss man eigentlich machen, um Social Media Manager zu werden? Ich finde das schon ganz interessant und ich glaube, ich mache das gut. Und er ist so, aber wir haben das alle nicht gelernt. Also wir sind ja alle schon ein bisschen älter, da gab es das alles noch nicht. Social Media Manager konnte man noch nicht studieren. Und hat er gesagt, schreib doch einfach deine Bewerbung. Dann habe ich das gemacht, war Donnerstag zum Gespräch da und durfte Freitag dann anfangen. Also das ging dann alles Schlag auf Schlag. Und aber da ist auch wieder Netzwerk. Also das ist so, ich habe keinen meiner Jobs nicht über mein Netzwerk gefunden in den letzten 10 Jahren. Es ging alles über Netzwerk.
Mhm. Aber du hast, oder ihr beide, wie würdet ihr denn sagen, als Selbstständige, die dann mitten im Business ein Kind bekommen, was sind denn die besonderen Schwierigkeiten, also jetzt einfach auch vom Mutterschutz her oder so, also was müsste da noch passieren, was würdet ihr da fordern?
Also ich habe mich jetzt ganz lange mit dem Thema Elterngeld beschäftigt und ich komme mir tatsächlich vor, als wäre ich die einzige Selbstständige, die Elterngeld beantragt. Ja. Also wie oft ich jetzt da Rückfragen hatte und gut, bei uns war es ein bisschen kompliziert. Mein Mann ist festangestellt, war vorher selbstständig, ist jetzt festangestellt plus Selbstständigkeit. Ich hatte 2 Gewerbe und das waren so viele Rückfragen und so viel Chaos, ja, in diesem Antrag. Und also es hat jetzt einfach 6 Monate gedauert, bis wir den Bescheid bekommen haben. Und da dachte ich, das kann ja nicht sein. Also es gibt doch sehr, sehr viele, die das machen. Und es spricht ja auch absolut nichts dagegen, ein Kind zu bekommen.
Warum beantragen die das nicht? Was meinst du?
Sie verstehen einfach diesen Zusammenhang nicht. Also was ist jetzt ein Bezugszeitraum und wie viel haben sie da verdient und wieso können sie nicht abschätzen, wie viel sie dann verdienen werden? Weil ich sage, weil ich noch nicht weiß, wie viel ich schlafen werde und weil ich nicht weiß, wie ich dazu kommen werde. Und das war einfach
das
sehr,
heißt,
sehr kompliziert.
Das sind andere Fragen, die sich einem stellen natürlich. Wenn
genau.
man aus der Festanstellung beantragt, ist es anders, als wenn man
aus
der Selbstständigkeit beantragt. Mhm. Also das ist kompliziert, sagst du.
Das war jetzt sehr kompliziert. Und eine andere Freundin zum Beispiel, die hat gesagt, sie hat sich das einfach gespart. Sie kann ihren Kunden nicht sagen, sie ist jetzt mal im Off. Und deswegen hat sie einfach gar kein Elterngeld beantragt, weil ihr dann auch dieser Aufwand dafür zu viel war. Und ich glaube, das muss einfach einfacher werden. Und vielleicht einfach eine Beraterin, die für Selbstständige zuständig ist bei der ganzen Stelle.
Mhm. Ich denke, das Problem ist, dass diese Lebensmodelle, die wir leben, die sind ja schon noch relativ außergewöhnlich. Die werden sich aber jetzt immer mehr und mehr kommen. Und da ist es schwierig für ein Amt zu verstehen, also weil diese Lebensmodelle einfach relativ neu sind.
Ja.
Ich habe es mir auch einfach gemacht. Ich habe gesagt, ich arbeite nur noch 30 Stunden die Woche, habe das über Angestellte abgedeckt und habe dann diesen Grundsatz von 300 Euro bekommen, weil ich wollte mich nicht damit rumschlagen. Das war mir zu kompliziert.
Ja. Ich glaube auch dieser Wechsel, also dieses, ich habe hier ein Gewerbe, ich habe da noch was, ich habe hier einen Backladen und dann gehe ich ins Social Media Management. Ja, das ist einfach sehr flexibel. Also für uns ist es Alltag.
Für uns ist Alltag und für uns ist toll.
Für uns ist toll, wir wissen immer, irgendwas werde ich schon finden, was wieder passt und wo sich unsere Interessen hinbewegen. Aber für die Ansprechpartner ist es Chaos, glaube ich.
Was ich mir wünschen würde, wäre einfach, es gibt keinen Mutterschutz. Also ich musste arbeiten bis zum Ende und ich fand damals das eine Gespräch mit der Krankenkasse extrem frustrierend. Habe ich mit ihm telefoniert und habe gesagt, so, ich bin jetzt schwanger und wie läuft es denn? Damals war die Krankenversicherung noch sehr hoch, also da lag dieser Mindestbeitrag bei knapp 400 Euro. Egal wie viel du verdienst, also wenn du über 450 Euro Gewinn oder Erlös hattest, musstest du diese 400 Euro zahlen. Und da habe ich gesagt, aber ich habe ja dann doch so ein paar Wochen wahrscheinlich, wo es weniger sein wird und ich muss viel Geld für Personal ausgeben. Das heißt, ich habe nicht so viel Geld zur Verfügung. Da hat er gesagt, da sind Sie selber dran schuld.
Wow.
Und da habe ich sehr viel geweint nach dem Gespräch. Ich glaube, da war ich so im 6. Monat. Das war ganz furchtbar für mich. Du musst einfach, das interessiert dich einfach nicht. Also du kriegst dieses Kind und deine Beiträge werden fällig. Also ich bin ja auch noch im Backhandwerk. Handwerk ist pflichtrentenversichert, das heißt, ich muss ja auch noch Rentenversicherung zahlen. Und das sind halt Fixausgaben, die ich einfach zahlen muss, ohne dass Geld reinkommt, weil ich Personal damit bezahlen muss. Und da hätte ich mir gewünscht, dass ich vielleicht für 3 Monate aussetzen darf einfach. Oder dass man sagt, man fährt das runter auf ein Minimum. Irgendwie, das hätte ich mir gewünscht. Aber da wird einfach nichts getan. Da kam einfach nur selber Schuld. Und das fand ich sehr frustrierend.
Also ich habe Krankentagegeld bekommen im Mutterschutz. 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen danach. Ist jetzt auch nicht die Menge. Aber das musstest du vorher beantragt haben.
Ja.
Genau, und dann... Genau, dieser
Zusatz. Bei Krankentagegeld hört sich auch spannend an, ne?
Ja.
Im Zusammenhang mit einer Geburt und Schwangerschaft.
Genau.
Ja, super.
Aber ja, das war das dann.
Ja, klasse. Also die Systeme sind einfach nicht flexibel, ne? Also wir ändern uns, wir werden flexibler und wir wollen uns verändern und diese Systeme ändern sich nicht mit uns. Und ja. Das, denke ich, ist schon, da muss ich was tun. Also von da. Jetzt bist du ja, Alexandra, auch noch in der Tech-Branche und im Zollhof als einzige Frau.
Ja, also es gibt viele Frauen dort, aber tatsächlich die einzige Gründerin, zumindest jetzt im ersten und zweiten Batch.
Ist das ein Ding, was dich beschäftigt?
Ich habe mich am Anfang ein bisschen damit beschäftigt, was so der Unterschied ist, weil ich bin eigentlich ein absoluter Sicherheitsmensch gewesen und habe dann auch gemerkt, wie ticken die denn anders? Und ich glaube, ich bin vorsichtiger rangegangen.
Du meinst, Männer ticken
anders? Genau, wie ticken die anderen Startups anders als ich? Okay. Und ich bin vorsichtiger rangegangen, habe viele Fragen gestellt und habe dann, ja, wie macht denn ihr das so? Und habe gemerkt, die Männer denken dann öfter, die kann das nicht oder die weiß es nicht. Und ich glaube, dass Männer grundsätzlich ganz oft rangehen und sagen, ich kann das eh. Also wenn ich dich frage, kannst du einen Finanzplan erstellen? Sagt ein Mann erstmal ja, klar. Und eine Frau sagt, ah ja, habe ich jetzt noch nicht. Vielleicht danach oder ich muss mich erstmal einlesen. Und das war so ein Umgang, wo ich dann gemerkt habe, ich muss einfach mehr Eier haben, sage ich jetzt mal. Ne? Also hinzugehen und zu sagen, ja klar kann ich. Warum sollte ich das schlechter können als irgendwie ein Mann? Und
also hast du auch am Anfang bei so einer Frage gesagt, naja, ich muss mal gucken.
Nee, warst also
du
auch
am Anfang oder warst du schon immer so?
Nee, ich hab noch nie einen Finanzplan erstellt. Ich lese mich gerne ein und dann mache ich das. Aber Männer gehen grundsätzlich erstmal hin und sagen, ja klar, kann ich. Logisch.
Aber ist das erstrebenswert, dass man sich das annimmt?
Nee, ich fühle mich mit meiner Sicherheit ganz gut. Also ich sage, ich habe es noch nie gemacht und ich würde jetzt auch nie mit etwas prahlen, was ich noch nicht getan habe, sondern ich lese mich dann tiefer ein. Und ich merke es jetzt, dass ich Fragen stelle, wenn einer ist, wir sind ja alle in ähnlichen Situationen in diesem Zollhof, in diesen Start-up-Räumen oben. Dann redest du über einen Investor und dann sagst du, ja, wie gehst du da vor und so weiter. Und dann denke ich, ja, der ist schon ganz weit und der hat da die absolute Ahnung. Und dann merke ich, nee, die gehen alle einfach rein und alle kochen nur mit Wasser und wir können eigentlich alle das Gleiche und wir müssen einfach uns mehr zutrauen und mehr rausgehen und sagen, ja klar können wir das, ja, na klar kann ich mich auf eine Bühne stellen, bei Projektilen auf der Bühne, also.
Warst du dieses Jahr bei Projektilen?
Letztes Jahr war es, glaube ich.
Du warst letztes Jahr bei einem,
aber ich muss kurz dazwischen gehen, dass die Tina Langheinrich eben auch Projektilin, die Unternehmer- und Gründerinnenmesse in Parks in Nürnberg organisiert.
Genau, also das habe ich vergessen vorhin zu erwähnen. Genau.
Mache ich auch noch.
So ein Seitenprojekt. Projektin ist eine Konferenz für selbstständige Gründerinnen und Unternehmerinnen, aber auch für Frauen, die einfach gerne arbeiten und die habe ich ins Leben gerufen vor 3 Jahren mit meiner Partnerin, mit der Alisa, die ich über diverse Streetfood-Events kenne.
Und Stopp! MBD durfte dazu Gast sein.
Ja, ihr wart ja mit dem Podcast da.
Wir waren auf eurer Bühne und das war sehr, sehr schön. Ja. Das war echt super.
Hat mich auch gefreut, dass ihr da wart. Und nebenbei haben wir noch so eine Facebook-Gruppe für Unternehmerinnen, Gründerinnen und Selbstständige auf Facebook eben, wo wir so eine kleine Community und machen auch ab und zu so kleinere Treffen und bei einem Networking-Event im Zollhof hat eben die Alex vor fast 2 Jahren, müsste das gewesen sein, doch, müsste vor 2 Jahren gewesen sein, einen Vortrag gehalten, genau. Ja. War das dein erster?
Ja, also bei euch war es der erste,
ja, okay. Genau. Ja.
Über was hast du gesprochen?
Über uns, wie wir gegründet haben und wie das Ganze so, meine Learnings aus der aus den ersten 3 Jahren Gründung, glaube ich, war es,
Und woran liegt das, meint ihr, dass die Frauen immer noch sich davor, nicht alle, aber viele scheuen, einfach auf eine Bühne zu gehen und zu reden?
Das würde ich jetzt gar nicht sagen. Hast du den Eindruck?
Doch, ja. Also ich habe es in der Erfahrung, wenn wir Speakerinnen rekrutieren, war das am Anfang, also mittlerweile kommen ja Leute zu uns, deswegen ist das ganz okay. Also wir werden angefragt, aber am Anfang war es wirklich so, wir haben uns super Frauen ausgesucht, die wir online zum Beispiel gefunden haben, wo wir gesagt haben, die haben einen tollen Instagram-Account oder die machen tolles Marketing oder ja, wo uns die Cases einfach gut gefallen haben. Und dann fragst du die an und dann kommt zurück so, ja, finde ich total spannend, aber ich gehe nicht so gerne auf Bühnen. Und das war bei 10 Frauen, hätte ich jetzt gesagt, kamen 8 Absagen aus diesem Grund. Ich mache das nicht so gerne. Und ich bin mir sicher, wenn ich 10 Männer angefragt hätte, dann hätten 9 Männer gesagt, freilich, wann, wo, wie viel zahlst du?
Was kriege ich dafür?
Genau. Ja, ja.
Also und deswegen, ich zwinge mich mittlerweile, also ich mache dieses Bühnending auch nicht gerne, das glauben die Leute immer, dass ich so wahnsinnig gern vor Leuten stehe und da rede, aber ich habe Lampenfieber ohne Ende und mache mir da mal fast in die Hose. Also ich finde es echt, ich finde es nervenaufreibend und es strengt mich extrem an. Aber ich mache es mittlerweile. Also ich war jetzt im April war ich auf der All Facebook in München, bin jetzt im Herbst auch wieder auf der All Facebook in Berlin, weil ich einfach sage so, nee, ich traue mich jetzt einfach und ich schicke einen Vorschlag hin, mit was ich auf die Bühne gehen möchte. Und wenn die sagen so, nee, ist nicht interessant für uns, dann okay, dann ist es halt eine Absage. Aber das ist, glaube ich, auch sowas, das nimmt man sich dann so zu Herzen, dann denkt man so, was habe ich jetzt falsch gemacht? Habe ich jetzt auf dem Bild komisch geguckt oder war jetzt der Satz falsch formuliert? Also und da gucke ich mir viel von Kollegen teilweise ab, die halt einfach so sagen, so, da schicke ich jetzt einfach irgendein wirres Thema hin, die nehmen mich schon, ne? Und das ist dann oft auch so. Ja. Und als Frau hast du halt den Vorteil, dass die Konferenzen mittlerweile auch so ein bisschen gecheckt haben, wäre gut, wenn wir ein bisschen Diversity auf der Bühne hätten. Und als Frau kriegst du relativ einfach einen Slot, weil die verzweifelt sind. Die finden oft keine vernünftigen Frauen. Und wenn man sich auch die Verteilung anschaut, die Programme, sind ja immer noch zu 80% Männer. Auch bei so Kommunikationsthemen, was ich nicht verstehe, weil in der Kommunikation arbeiten so viele Frauen. Warum stehen nur Kerle auf der Bühne?
Mhm. Habt ihr denn, also Alexander, du ist das für dich auch so? Hast du auch Lampenfieber? Musst du dich überwinden?
Wahnsinnig. Aber das ist auch das, was ich gerade meinte. Also du musst das einfach machen. Ich glaube, Männer sagen einfach schneller, ja, wir machen das. Mhm. Und wir Frauen überlegen und vielleicht doch nicht. Und einfach tun. Also ich habe letztes Jahr dann eine Präsentationsweiterbildung gemacht. Und da ist unter anderem, gehst du dahin und musst PowerPoint-Karaoke machen, wo du auf eine Bühne gehst und du stehst da in einem Club in Nürnberg war das und dann musst du halt eine Präsentation, die du noch nie gesehen hast, musst du einfach jetzt kurz rocken. Und ich habe, wie du sagst, ich hätte mir fast in die Hose gemacht. Also es war furchtbar für mich. Und dann machst du das und das ist geil. Und du bist danach so stolz auf dich und lernst ja bei jedem Mal auf der Bühne, lernst du irgendwas. Das erste Mal auf der Bühne war übrigens bei 12 Minutes Me. Okay. Die hat mich angefragt und ich dachte, naja, weiß nicht, wie viele Leute sind da, vielleicht so 30, 40, so auf den Bildern beim letzten Mal. Und dann waren da 120 Leute und dann sagen sie, ja, wir haben Facebook-Livestream. Und ich dachte, ich gehe gleich wieder, ja. Ne, kann ich nicht. Ja. Und ja, dann war ein Bekannter da, der hat mir dann so ein paar, der ist Präsentationstrainer. Und dann hat er gesagt, so, und stellst du jetzt gehst aufs Klo,
Power Pause,
und hörst diese Playlist, wo irgendwie im Dreivierteltakt oder so Lieder sind, was dir Energie gibt. Und dann stand ich auf dem Klo und habe diese Superman-Pose eingenommen und habe in den Bauch geatmet.
Arm
und,
hoch oder
ja,
wie ist es so?
Brust raus, wer es jetzt nicht sieht, ne, wir haben gerade alle eine super Pose. Atmen und den Bauch atmen und dann gehst du auf diese Bühne und bist danach so stolz wie, weiß ich nicht, nach dem Abi oder sowas, ja. Also,
stolzer.
Stolzer, und brennst richtig. Und ich glaube, das müssen wir mehr tun, dass wir schneller Ja sagen und nicht so viel überlegen und weiß ich nicht, ich war noch nie auf der Bühne, vielleicht lasse ich es lieber. Ich könnte ja auf die Nase fallen.
Ja, und kennst du diese Angst, dass dann jemand im Publikum sitzt, der mehr weiß als du und der dir dann unangenehme Fragen stellt und du denkst dir so, hoffentlich fragt mich das niemand, weil ich kann es nicht so richtig erklären. Also das ist manchmal so diese Unsicherheit, dass jemand, also dieses Imposter-Syndrom ist ja unter Frauen sehr verbreitet, dass man einfach es erwischt mich jetzt jemand, dass ich das eigentlich gar nicht so richtig weiß. Und da hat man, glaube ich, so die Angst davor. Klar, es gibt, aber es gibt immer jemanden, der mehr weiß als du und der es vielleicht besser weiß als du. Aber in dem Moment, in dem du auf der Bühne stehst, bist du es einfach. Und das ist was, da muss ich noch dran arbeiten. Also das ist was, da hadere ich sehr mit mir.
Alexander, was meinst du, hat diese andere Haltung, diese offensivere Haltung, die Männer nicht immer haben, auch nicht alle, aber viele, hat das auch was damit zu tun, dass es so wenig Frauen in der Tech-Branche gibt?
Ich glaube, es ist andersrum. Es gibt so wenig Frauen in der Tech-Branche, weil sie diese Angst davor haben. Ich weiß nicht, wo es tatsächlich herkommt. Also Ich sehe sehr viele, aber vielleicht bin ich darauf auch fokussiert. Ne? Ich sehe hier eine Tina neben mir sitzen, ich sehe eine Tina auf der Bühne, ich sehe eine Tina ständig auf Facebook. Bei der Webfeed
überall. Stimmt das mit deinem Algorithmus nicht?
Genau. Also ich schaue mir gerne tolle Powerfrauen an und umgebe mich mit denen. Und
du bist in deiner Blase natürlich auch.
Genau.
Aber es ist ja schon erstaunlich, wie wenig Frauen generell gründen und dann auch mal mehr in der Digitalbranche.
Ja.
Und gibt es denn da eine Erklärung, die dir einfällt dafür?
Also das Digitalthema, es ist natürlich so, dass sehr, sehr wenig Frauen dann in so einem Studiengang sitzen und dann auch noch die zu haben, die sagen, sie gründen jetzt und gehen da raus und verkaufen ihr eigenes Produkt und so weiter. Ich glaube aber, dass, also ich habe selber ja auch keinen Tech-Hintergrund. Ich habe Grafikdesign gemacht und habe Kommunikation gemacht und habe Account-Management gemacht und Teamleitung gemacht, aber ich habe nie eine Webseite programmiert, sondern ich habe mich dann mit den Leuten umgeben, die das für mich tun und habe mir ein Team zusammengestellt, um all diese einzelnen Facetten in dem Unternehmen abzudecken. Und das kann jede Frau. Das liegt nicht daran, ob sie jetzt einen Tech-Hintergrund hat oder was sie studiert hat, sondern das kann einfach jede Frau. Sie kann auch eine Kindergärtnerin sein, die sagt, sie gründet jetzt. Die hat wahrscheinlich noch bessere Voraussetzungen, weil, sie, weil sie das alltäglich gemacht hat. Und ja, ich glaube, das ist einfach dieser Mut, das rauszugehen und zu sagen, ja, ich mache das jetzt einfach.
Und es liegt nicht daran, dass Gründerinnen schlechter Kapital bekommen oder an die Finanzierung schlechter drankommen als männliche Gründer?
Ich glaube, aktuell wahrscheinlich auch das Gleiche mit den Slots auf Veranstaltungen. Aktuell haben Frauen ganz, ganz viele Chancen, weil die Leute merken, du brauchst die Diversität und Frauen können herausgestellt werden bei so einer Veranstaltung. Und die erste weibliche Gründerin von einem Fintech, ja, die hat einen Slot. Der erste männliche Gründer von einem Fintech, weiß ich nicht, kenne ich jetzt nicht. Das sind im Prinzip die ganzen Themen im Finanzbereich, die da Startups gründen, die dieses ganze Thema voranbringen.
Weil noch scheint es ja so zu sein, dass gerade wenn Risikokapital jetzt fließt, dass das zum ganz geringen Prozentsatz in weiblich gegründete Startups fließt, sondern dass dann wohl auch eher männliche Finanzgeber männliche Startups fördern, oder siehst du das nicht?
Das sehe ich eigentlich nicht. Also, ja, aber vielleicht ist es einfach, weil ich mich mit sehr vielen positiven Frauen beschäftige.
Ich denke schon, wenn man das aus dem großen Ganzen betrachtet, das ist natürlich so, die kennen sich dann alle aus der Schule. Also das ist natürlich dann auch so, die sind auf Schulen zusammen, diese Boys, ja. Und dann gehen die zusammen an die Uni und dann, die bauen ihr Netzwerk halt schon viel früher auf als wir jetzt. Oder und dann ist es natürlich so, dann gibst du deinem Kumpel natürlich einfacher Geld als jemand anderem. Und das ist das, glaube ich, was in den nächsten Jahren einfach noch passieren muss. Frauen müssen besser darin werden, ihre Netzwerke zu bauen, aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Also ich glaube, das funktioniert. Für mich funktioniert das gut. Ich hab ein sehr gutes Netzwerk. Es ist natürlich auch Arbeit. Also das ist natürlich auch Arbeit. Und ich glaube, da können wir noch ein bisschen was von den Männern vielleicht lernen. So dieses strategische Netzwerken und diese Beziehungspflege einfach, was wir im Privaten unheimlich gut können, dass man das auch einfach mal in die Arbeit überträgt.
Wobei ich das total spannend fand. Ich war auf der FEMMIT in Leipzig auf dieser Frauen in Medienpolitik Stärkungsmesse. Die war das erste Mal. Und da wurde auf der Bühne auch gesagt, dass es ja mittlerweile auch so ein Zwang ist zu netzwerken. Also eine hat irgendwie von Studentinnen an der Uni erzählt, die sagt, oh, wie netzwerke ich denn jetzt richtig? Und wie mache ich das denn? Oh Gott, und wem gebe ich jetzt wann meine Visitenkarte und wann spreche ich wen wie an? Oder das ist ja auch ein Druckding schon irgendwie geworden. Ja.
Also ich glaube, ich habe meine Visitenkarte seit 3 Jahren nicht mehr hergegeben. Ich empfinde dieses Netzwerken jetzt nicht als Aufgabe. Für mich ist es selbstverständlich, wenn ich auf einer Konferenz bin, dass ich mich dann abends noch an die Bar mit hinstelle und dann wird mit den Leuten gequatscht. Aber das ist nicht, also dieser Begriff Netzwerken wird auch ein bisschen inflationär gebraucht. Für mich ist es nichts anderes, als Beziehungen zu Leuten aufzubauen, mich mit Leuten zu unterhalten, jemanden Spannendes kennenzulernen. Dann sage ich so, finde ich dich auf LinkedIn und dann gleich auf dem Handy LinkedIn-Kontakt herstellen und dann bleibst du mit den Leuten locker in Verbindung. Und das ist das, was für mich mir viel geholfen hat. Also.
Ja, also ich glaube, Netzwerken muss ein natürlicher Vorgang sein. Es ist einfach die Kommunikation abends. Ja. Und wenn ich mich auf einer Veranstaltung nicht wohlfühle, weil ich an dem Tag nicht in der Stimmung bin, dann gehe ich wieder. Ja. Genau, also ich muss mich ja nicht dazu zwingen. Und wenn das einfach aus dem Bauch rauskommt und du in einer guten Stimmung bist, und dann ist das einfach, dann funktioniert das so. Da muss man nicht überlegen, wann gebe ich wem eine Visitenkarte, sondern ich tue es einfach.
Ja. Wie kamst denn du eigentlich, Alexandra, auf deine Geschäftsidee und bist du dann in die Tech-Branche so reingeschlittert, weil es eben Tech war? Oder war das ein Geistesblitz, dass du gesagt hast, das ist das, was ich machen will? Wie kam das?
Das war eigentlich das, was ich im Alltag, im Berufsalltag schon die ganze Zeit gemacht habe und eben für die Auftraggeber überlegt habe, welches interne Team stelle ich jetzt wie zusammen und habe dann überlegt, wie funktioniert das Ganze? Ich habe dieses Bauchgefühl, wer mit wem passt und wer mit wem gut arbeiten kann und wie kann das Ganze errechnet werden oder hinterlegt werden. Und dann wollte ich ich glaube, in meiner Gedankenwelt war es ein 1:1 Fragebogen, wo ein Auftraggeber anruft und sagt, ich hätte gern das und ich hake so ab und sage, ja genau, weil ich bin ein absoluter Printler. Ich habe auch noch Bücher und Listen und Fotoalben zu Hause. Und dann haben meine Freunde, mit denen ich jahrelang gearbeitet habe, die haben dann gesagt, nee, aber das kann man doch mit einem Algorithmus lösen oder muss man hier. Und dann haben wir da ein Riesensystem gebaut, was in meinem kleinen Kopf war, völlig überstiegen hat. Und es ist jetzt ein geiles Riesenprodukt geworden, wo ich wirklich sagen kann, von diesen 1000 Leuten, die potenziell passen, suchen wir dir die raus, die auch menschlich zu dir passen. Also natürlich kann ich mir einen Freelancer oder einen neuen Mitarbeiter einfach suchen, durch Datenbanken und händisch und sehr viel Zeit da investieren und sehr viele Leute einladen. Aber ich kann auch sagen, die Auswahl, die ich habe, die filter ich schon mal vor und gucke, wer passt von den Grundprinzipien. Und dann schaue ich mir die drei an, die mir da vorgeschlagen werden.
Das heißt, ich rufe einen Arbeitgeber an und sage, ich brauche den Bereich suche ich.
Also im Prinzip kann man das Ganze auf der Webseite machen. Aktuell ist es für Freelancer, dass ich sagen kann, ich habe ein neues Projekt, ich brauche einen Designer und der soll das und das tun und das ist die Aufgabenstellung und wie arbeite ich? Also möchte ich gerne jeden Tag mit dem telefonieren oder habe ich so viele andere Sachen auf dem Tisch, dass das Projekt einfach durchläuft? Der Freelancer soll der Auftrag oder der soll der Ansprechpartner sein, soll der Taktgeber sein. Und das wird alles abgefragt, dann wird das Ganze mit dem Algorithmus gematcht und dann schlagen wir dem Auftraggeber schon 5 oder 10 Leute vor, die halt diesen Kriterien entsprechen und schicken die Angebote gleich mit und er kann auswählen. Und das Ganze bauen wir jetzt noch weiter aus für Teams und intern und den ganzen Part einfach noch mit abzudecken.
Spielt die Genderfrage da eine Rolle?
Eher das Gegenteil, weil wir diverse Teams aufstellen, die anhand ihrer Fähigkeiten passen. Und wenn ich einen Kritiker brauche oder wenn ich einen Weichen brauche, dann kann das ein Mann sein, das kann eine Frau sein. Also ich sage jetzt nicht, dass alle Männer hart in ihrer Entscheidung sind und alle Frauen weich, sondern das kommt auf die Person an. Und wenn ich die Teams nach den Skills, nach den Fähigkeiten und nach den Eigenschaften zusammenstelle, dann ist es dem Algorithmus absolut egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Und wir haben Teams, da sind dann einfach 5 Frauen drinnen, weil sie diese Rollen erfüllen und weil sie perfekt zusammenpassen und dieses Projekt einfach voranbringen können.
Wenn man ja sagt, gemischte Teams funktionieren besser als jetzt rein männlich oder rein weibliche Teams, siehst du das auch so?
Ja, auf jeden Fall, aber den Fokus wirklich auf die Fähigkeiten und auf die Rolle, die man einnimmt. Also, und
welche Rolle spielt der familiäre Hintergrund derjenigen, die bei euch sich als Freelancer, also in eurer Kartei sind? Ist das wichtig zu wissen wahrscheinlich, ne? Ist gerade jemand familiär, wo hat jemand gerade seinen Fokus?
Nee, gar nicht, weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade Freelancer, ne, wenn sie selbstständig sind und sich das einteilen können und ich sage, ich habe eigentlich keine Zeit mehr, ich bin eigentlich voll, aber dann kommt so ein Herzensprojekt, ja, du liest die Aufgabenbeschreibung und du liest es und du denkst dir, oh Mann, Wahnsinn, da will ich mitarbeiten, das möchte ich voranbringen, dann machen die auch einfach das Wochenende durch, weil sie dafür brennen und weil du diese Leidenschaft bei den Leuten wecken kannst und das machen wir ja genauso. Wir wählen unsere Sachen, für die wir Zeit verbringen, wählen wir aus. Weil wir es können. Und das machen Freelancer auch. Und deswegen, wenn jetzt eine sagt, sie ist im Mutterschutz, sie hat eigentlich wenig Zeit und dann kommt ein Projekt, was sie nicht anspricht, dann wird sie das nicht annehmen. Aber wenn ein Projekt kommt, wo sie dafür brennt, wo die Augen leuchten, dann macht sie das.
Mhm. Stichwort Powerfrau, Powermann. Ärgert euch das, dass man immer noch sagt, boah, seid ihr tolle Powerfrauen? Weil man sagt jetzt auch nicht, boah, bist du ein toller Powermann? Ist das was euch nervt?
Ich weiß nicht, sagen die Leute so oft zu dir, dass du eine Powerfrau bist? Also nee. Zu mir eigentlich auch nicht. Also.
Dann war ich das jetzt.
Aber danke.
Also nervt euch nicht, dass da so ein Unterschied gemacht wird.
Nee, wobei ich sag auch, mein Mann ist ein Powermann.
Ja.
Also.
Meiner auch.
Ja.
Also der macht das schon gut, so mit Kind und Familie und Arbeit unter einen Hut. Das macht er echt gut.
Sehr gut. Ja, vielen Dank. Ich fand das eine super spannende Diskussion. Und Ja, wir haben immer noch zwei Kategorien bei uns bei MWD. Die Frau der Stunde und den feministischen Moment. Hat eine von euch beiden da so einen Vorschlag für eins von beiden, was wir unbedingt jetzt noch besprechen sollten?
Der feministische Moment, den darf ich heute mitbringen. Und zwar hatte ich meinen feministischen Moment letzte Woche Freitag, als ich Unterwäsche kaufen war. Und zwar, ich brauche sehr große Körbchengrößen. Die sind aber echt. Und da habe ich mir dann so in der Umkleide dann die Frage gestellt, warum lässt man sich als Frau eigentlich die Brüste machen? Also jetzt nicht aus diesem Ästhetischen raus, warum lasse ich mir da einen Fremdkörper implantieren, damit die größer sind und dadurch noch unhandlicher und unbequemer? Und warum tut man das? Und dieses ganze Thema Schönheitschirurgie, ja, ich finde es einfach, ich habe dann am Wochenende viel drüber nachgedacht, warum man das eigentlich tut als Frau. Und das sind 90% Frauen, glaube ich, die sich in der Chirurgie irgendwie verschönern lassen. Warum eigentlich?
Und du hast die Verkäuferin gefragt.
Ich habe die Verkäuferin gefragt und dann hat sie gesagt, ja, so viele kommen gar nicht mit gemachten Brüsten rein, aber sie versteht es auch nicht.
Und die sagen dann auch gleich, die sind gemacht, haben sie da was Passendes?
Ja, die Verkäuferin hat gesagt, das merkt man ja. Also das merkt man, die fasst einen ja auch an und so.
Wenn
man
echt? Dann, in welche Läden geht's?
Es muss ja richtig sitzen. Also ich find das auch in Ordnung, ja. Weil ich zahle sehr viel Geld dafür für diesen BH und dann muss der sitzen, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als einen schlecht sitzenden BH, wo dann alles rausfällt, sobald ich mich das erste Mal bücke. Und da hat sie gemeint, nee, so viele sind das eigentlich gar nicht, aber ja, sie kann es auch nicht verstehen. Also
warum man das machen lässt.
Warum man das machen lässt, ja.
Also ich war mal in einem Laden, also ich brauche auch größere Körbchen. Und da war die ganz traurig, die Verkäuferin hat gesagt, es war bei München, vielleicht ist da mehr gemacht als in Nürnberg, es kann sein. Sie findet es so schade, dass sie so wenig große BHs haben, weil es kommen so oft Damen und bräuchten was Größeres und die haben es einfach nicht da. Und sie spricht so oft mit ihrem Chef, dass sie das doch bitte endlich mal einkaufen sollen, aber er macht es einfach nicht. Und ich finde es halt schon eine Form von Diskriminierung, oder? Also einerseits sagt man, es ist toll, große Brüste zu haben und die Schönheitskliniken leben gut davon, dass man sich da was einsetzen lässt. Und andererseits gibt es aber nichts dafür. Das ist diskriminierend.
Wobei es da auch tolle Startups gibt, die was in die Richtung machen. Also gibt es ja Sugar Shape. Das ist von zwei Schwestern gegründet, die auch sehr viel Oberweite haben. Und da kannst du dich vermessen und füllst dann einen Fragebogen aus. Und die schicken dir dann gibt es eine VIB-Box, Very Important Breast Box. Oder Boobbox. Und kannst du dann eben anprobieren und die arbeiten auch nicht mit diesen Standardgrößen. Also du kannst auch mit Cupgrößen bei ihnen einkaufen, aber im Endeffekt möchten die deine Maße haben und dann von dir auch wissen, sind deine Brüste weit auseinander oder nicht. Also so ganz spezifische Fragen und dann kriegst du da echt eine schöne Box zugeschickt und kannst dir das halt eben aussuchen und das finde ich ganz toll. Und die machen mittlerweile, gehen die auch so ein bisschen in den stationären Handel und das finde ich ein tolles Unternehmen, auch von zwei Schwestern gegründet. Also
wieder die Powerfrauen.
Die Powerfrauen, ja.
Powerschwestern. Dann haben wir noch das Thema Frau der Stunde. Da wäre mir, also aktuell habe ich jetzt niemanden gefunden, der mich super beeindruckt, außer eine Frau, die heißt Kim Eisenmann. Die hat zusammen mit ihrem Freund ein Armband entwickelt, wo man seine Drinks auf K.O.-Tropfen testen kann. Das fand ich eine ganz coole Sache, weil so ein bisschen Selbsthilfe ist, finde ich. Also so das Thema auch mal selber in die Hand nehmen und sich da selber helfen. Das fand ich eine ganz coole Sache.
Das gibt's bei DM.
Ja, gibt's bei DM. Ist wohl ausverkauft. Ja. War wohl auf den ersten Schlag total ausverkauft. Wird aber nachproduziert. Ja.
Aber ich find's schlimm, dass es sowas geben muss.
Ja, das ist eine andere Sache.
Also das ist wirklich, ja. Und dann wird ja wieder die Bürde wird ja wieder auf mich gelegt. Also ich muss testen, ob es funktioniert. Und ist nicht eigentlich der Clubbetreiber oder die Clubbetreiberin in der Verantwortung zu sagen, da wird eben kontrolliert oder also.
Das wäre das Bessere.
Ja.
Das wäre auf jeden Fall das Bessere. Aber ich fand es trotzdem beeindruckend, dass sie einfach gesagt hat, komm, wir nehmen das jetzt in die Hand und wir versuchen jetzt da eine Lösung zu finden. Das fand ich ganz gut.
Ja.
Ja, das finde ich spannend, dass da oft so, also ich habe das Gefühl, dass manchmal von Frauen oft diese Problemlösungsgründungen dann einfach kommen. Also wie mit diesen BHs oder wie auch bei
dir. Aus der Situation raus.
Aus dieser Situation, so in meiner Situation. Ich habe ein gewisses Problem, das möchte ich jetzt lösen. Ich versuche da mal was zu machen. Weiß ich nicht, ob das bei Männern auch so ist, das habe ich mir noch nicht so angeguckt, aber mich beeindruckt das in letzter Zeit viel bei Frauen, bei Gründungen, dass einfach so dieses, ich hab ein Problem und das möchte ich lösen und dann tue ich auch was dafür. Und nicht so dieses, ich suche mir jetzt ein Produkt und kann ich damit maximalen Profit erzielen und kriege ich da die meisten Investoren, sondern einfach zu sagen, so, das ist das Problem, daran möchte ich arbeiten und so gehen wir jetzt dagegen vor.
Ja, ich glaube, es gibt unterschiedliche Arten, warum man gründet. Mhm. Also da haben wir jetzt auch im Zollhof ganz viel drüber geredet. Es gibt einerseits die Leute, die sagen, sie lösen ein Problem, was sie tagtäglich haben, was sie selbst betrifft. Dann gibt es aber auch die, die einfach gründen wollen und sich eine Marktlücke suchen und eigentlich damit nichts zu tun haben, aber merken, dass der Markt verlangt danach und dann tun sie das einfach aus dieser, weil sie eine Gründerpersönlichkeit sind und sich einfach das suchen, womit sie eventuell gründen können.
Ich würde sagen, dann sind wir am Ende angekommen. Wir bedanken uns, dass ihr da wart. Das war total spannend.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. unsere Zuhörerinnen, ihr könnt uns hören auf Spotify, auf iTunes. Ihr könnt den Feed abonnieren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.